Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Und hallo sagt dazu Kirsten Dietrich. Oder vielleicht sollte ich besser Helau sagen, denn dieses Wochenende ist ja Karneval. Ein Gräuel für manche, für andere aber die wichtigste Zeit im ganzen Jahr.
Es gibt einen Psychotherapeuten namens Wolfgang Oelsner, der kommt natürlich aus Köln. Und der hat gesagt, wenn es Karneval nicht gäbe, müsste man ihn aus therapeutischen Gründen erfinden.
Das sagt einer, der sowohl auf der Kanzel als auch in der Bütt steht, der katholische Diakon und Karnevalist Willibert Pauls. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie Karneval und Glauben zusammengehen. Außerdem sind wir zu Gast auf dem multireligiösen Karnevalswagen und in einem Dorf, in dem unter anderem der Karneval dafür sorgt, dass nicht nur die Kirche, sondern auch die Leute im Dorf bleiben. Der Karneval, unser Thema heute am Faschingssonntag in Religionen. Der Karneval begann einst als ein heidnisches Fest, um sich vom Schrecken des Winters zu verabschieden und den Frühling feierlich zu begrüßen. Die Kirche versuchte, das tolle Treiben zu domestizieren und auch Fastnacht, die Tage vor der Fastenzeit, zu begrenzen. Und während die Katholiken schon immer wussten, wir sind alle kleine Sünderlein, der Herrgott wird's uns bestimmt verzeihen, haben die Protestanten lange mit dem Fasching gefremdelt. Doch mittlerweile begeistern sich nicht nur die Christen für Helau und Alaaf, sondern auch Juden und Muslime. Michael Hollenbach berichtet.
Zunächst einmal ist zu sagen, ich bin ein waschecht Mainz-Weib und Fastnacht gehört dazu,
sagt die islamische Religionspädagogin Tuba Ischik. Schon als Kind war sie mit der ganzen Familie jedes Jahr beim Mainzer Rosenmontagszug.
Wir waren immer verkleidet und das gehörte eben zur lokalen Kultur dazu. Uns hat das immer sehr viel Spaß gemacht und ich mag Fastnacht.
Tuba Ischik hat auch keine Probleme damit, wenn religiöse Themen im Karneval aufgegriffen werden.
Nehmen wir mal einfach an, dass auf einem Fastnachtsumzug Gott gestalterisch oder literarisch in irgendeiner Form abgebildet wird und ich das lustig finde, dann lache ich darüber.
Kölle!
Und wenn statt Kölle Alaaf, Kölle Allah gerufen würde?
Deus semper major, Gott ist immer größer, wie man sich ihm denkt. Das, was man als Gott da abbildet oder Gott durch den Kakao ziehen mag, wenn ich das eben lustig finde, dann lache ich darüber. Ich sehe da eher den Kontext Fasnacht.
Allerdings beim Propheten Mohammed hört auch für Tuba Ischik der Spaß auf.
Eigentlich geht es ja auch im Fasnacht darum, alles, was heilig und wichtig ist, durch den Kakao zu ziehen. Aber beim Propheten Mohammed ist eigentlich sozusagen eine Grenze erreicht für sehr viele Muslime, weil das sozusagen ein undiskutabler Punkt ist, an dem Muslime sehr empfindlich sind.
Eigentlich hat der Karnevale, zu Deutsch Fleisch lebe wohl, vor allem etwas mit dem Christentum zu tun. Mit der Zeit vor den 7 Wochen ohne, von Aschermittwoch bis Ostern.
Das hat den einen Grund, dass die Fastenzeit die Fastnacht macht. Nicht die Fastnacht die Fastenzeit. Das heißt, weil gefastet wird, darf man auch Karneval feiern. Das ist der katholische Hintergrund,
sagt der katholische Publizist Manfred Becker-Huberti. Doch mittlerweile ist die christliche Dimension des Faschings in den Hintergrund getreten.
Karneval ist ein Kulturgut geworden, an dem viele teilnehmen. Und da muss man nicht vorher die Taufe nachweisen.
Dass Feiern und Fasten zusammengehören, kennt Tuba Ischik aus ihrer eigenen Religion. Denn im Ramadan herrscht abends beim Fastenbrechen oft eine ausgelassene Stimmung.
Das passiert natürlich sehr oft, insbesondere weil man ja Fastenbrechen immer eigentlich in Gemeinschaft vollziehen soll. Und da werden natürlich ganz viele Menschen eingeladen und man möchte auch natürlich schön lecker miteinander essen. Und da wird manchmal natürlich über die Stränge geschlagen.
Viele Muslime sind mittlerweile auch im Karneval angekommen, vor allem in den Karnevalshochburgen wie Düsseldorf. Dort wird morgen am Rosenmontag zum ersten Mal ein multireligiöser Toleranzwagen durch die Straßen ziehen. Dalin Schdereköy ist Vorsitzender des Kreises der Düsseldorfer Muslime.
Überwiegend sehen natürlich viele das positive Signal, dass man da zusammensteht, auch gegen Islamfeindlichkeit und Antisemitismus auch ein Zeichen setzt, dass Juden und Muslime hier in Deutschland können, also zumindest in Düsseldorf, und dass man sich wechselseitig respektiert und auch wechselseitig unterstützt.
Die Idee zu dem multireligiösen Karnevalswagen stammt von Michael Sentai-Heise, dem Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Düsseldorf.
Wir sehen im Augenblick einen stark anwachsenden Antisemitismus in Deutschland, in Europa. Wir sehen eine Islamophobie auf der anderen Seite ebenfalls. Im Prinzip sind alle vier, also katholische Kirche, evangelische Kirche, die Muslime und die Juden, wir sind uns einig, dass wir mit diesem Wagen eigentlich politisch ein Statement abgeben wollen, dass diese Anti-Ismen, eigentlich etwas sehr Negatives sind und dass die Gesellschaft eigentlich nicht dafür stehen soll. Das politische Signal dieses Wagens.
Auf dem Wagen zu sehen sind lachende Geistliche der vier Religionsgemeinschaften als Pappfiguren, alle mit einer roten Nase. Und im benachbarten Köln lädt in dieser Session ein jüdischer Karnevalsverein zu seiner ersten Sitzung ein, die Kölsche Kipperköp. Michael Center-Heise erinnert daran, dass es vor rund 100 Jahren schon einmal einen jüdischen Karnevalsverein gab.
1922 hat sich in Köln eine jüdische Karnevalsgesellschaft gegründet. Bereits 1923 hat das Kölner Karnevalskomitee die Teilnahme von Juden am Kölner Karneval verboten, also 10 Jahre vor den Nazis. Und wenn man dann die Karnevalsumzüge während der Nazizeit sich anschaut, wie man dort mit der jüdischen Bevölkerung umgegangen ist, es ist eine sehr diskriminierende, katastrophale Darstellung gewesen. Deswegen gab es natürlich nach dem Krieg nicht besonders große Bestrebungen jüdischerseits, Karneval teilzunehmen.
Doch im vergangenen Jahr hat sich die jüdische Gemeinde Düsseldorf entschlossen, den größten jüdischen Sohn Düsseldorfs, Heinrich Heine, mit einem Karnevalswagen zu feiern.
Es war einfach großartig, Unterstützung von allen Seiten. Über unseren Umgang mit dem Karnevalszug, dass wir nicht immer nur Düsseldorf Hello geschrien haben, sondern Düsseldorf Shalom geschrien haben, da hat man sich dann ein bisschen die Nase gerümpft.
Ein Halal Helau könnte Metin Aslan vom Wagen rufen. In der norddeutschen Karnevalshochburg Braunschweig fährt seit 4 Jahren ein muslimischer Wagen mit.
Ein, zwei Leute hat gesagt, ja, warum bei euch im Wagen ist Bauchtänzerin? Ich habe gesagt, das ist eine Kultur von Orient, aber zu Hause gucken oder in Festen seht ihr alle gerne, aber warum nicht so was in Öffentlichkeit?
Für den Braunschweiger ist es selbstverständlich, dass Muslime am Karneval teilnehmen.
Wenn man in einem Land, wenn man das Kultur akzeptiert, wenn man auch hier leben, in dieser Gesellschaft, man muss auch einige mitmachen. Wenn man nur zu Hause sitzt vor Fernsehen, das bringt nicht mit Integration.
Schon heute Nachmittag zieht der Schoduvel, der Karnevalszug, durch Braunschweig. Und mittendrin, hoch auf dem muslimischen Wagen, Metin Aslan mit Halal-Kamelle.
In Straßen, wenn wir süße Sachen runterschmeißen, wir sehen so tausende Migranten so im Hintergrund, so tausende. Und die sammeln alles, die feiern auch.
Bleibt noch die Frage nach dem Alkohol. Denn der fließt im Karneval bekanntermaßen reichlich, ist aber Muslimen eigentlich verboten. Die islamische Religionspädagogin Tuba Ishik sieht das gelassen.
Es gibt Muslime, die da sehr sensibel sind und die grundsätzlich Orte vermeiden, an denen Alkohol getrunken wird. Es gibt aber auch Muslime, die andere religiöse Sensibilitäten und Empfindlichkeiten haben, die damit ganz anders umgehen und sagen, solange ich nicht genötigt werde, hier Alkohol trinken zu müssen, gehe ich auf so eine Veranstaltung. Es geht nur um Fastnacht.
Der Karneval als multireligiöse Leidenschaft. Michael Hollenbach war das. Karneval, unser Thema heute. Ich muss gestehen, mir ist das närrische Treiben eher fremd. Wahrscheinlich bin ich da geografisch und religiös vorbelastet. Aber ich habe vor der Sendung mit jemandem gesprochen, der den Karneval nicht nur lebt, sondern auch glaubt. Mit Willibert Pauls nämlich, seines Zeichens katholischer Diakon, also nicht geweihter Seelsorger und Karnevalist. Pauls lebt und liebt den Karneval so sehr, dass er ihn sogar theologisch deutet. Und das wollte ich mir von ihm genauer erklären lassen. Natürlich vor der Sendung, denn an diesem Wochenende und an den nächsten tollen Tagen bis Aschermittwoch steht Willibert Pauls in der Bütt. Aber vorher wollte ich von ihm wissen, warum eigentlich ist der Karneval für seine Anhänger so wichtig?
Also, es gibt einen Psychotherapeuten namens Wolfgang Oelsner, der kommt natürlich aus Köln. Und der hat gesagt, wenn es Karneval nicht gäbe, müsste man ihn aus therapeutischen Gründen erfinden. Das heißt, eine begrenzte Zeit, das ist ganz wichtig, hat Goethe ja schon gesagt, ne, über die tollen Tage, sie wären zu loben, wenn es kurz ist und begrenzt. Also es muss eine begrenzte Zeit sein, wo die bürgerlichen Gesetze für eine Zeit lang ausgesetzt werden. Das heißt, man darf sich verkleiden, es wird mehr getrunken, mehr gegessen und das tut der Seele unglaublich gut. Denn wer nie feiert, wird krank. Wer immer feiert, wird auch krank. Ne? Aber wer nie feiert, wird krank. Das ist so. Und das ist sehr gesund.
Aber könnte man da nicht auch sagen, wir ändern einfach die Sachen, die die Seele so im Alltag so einschränken und verzichten dann auf diese eine Woche Ausgelassenheit, wo die Regeln nicht gelten?
Das funktioniert absolut nicht. Ich zitiere nochmal Goethe, löblich ist das tolle Treiben, wenn es kurz ist und begrenzt. Das heißt, ja, das ist also ganz banal. Wenn ich immer feiere, das heißt ja auch normalerweise, wenn man nicht aus Krankheitsgründen abstinent leben muss, Alkohol trinken, über die Stränge schlagen und das führt unweigerlich zur Sucht, wenn ich mir nicht da eine Grenze setze. Und am besten ist eine gesellschaftliche Grenze. Der Philosoph Epikur hat gesagt, Genuss ist die kluge Zügelung maßloser Begierde. Begierde ist immer maßlos. Und wenn ich das weiß, muss ich also mir selber Grenzen setzen. Und dann wird es schön. Und deshalb braucht der Mensch feste Riten und feste Zeiten. Also zum Beispiel der Ritus von Weihnachten, das feiert, ist ein Fest, was weltweit gefeiert wird, selbst dort, wo Menschen überhaupt keine Christen sind. Ja. Und ein Ritus gibt Stabilität und ein Ritual. Und einer der schönsten ist eben das uralte Ritual, das für einige Tage vollkommen aus sich rausgehen dürfen. Das ist wunderbar. Aber wenn man es immer macht, ist es A, nichts mehr Besonderes und B, macht es auch krank.
Das kann ich verstehen in Zeiten, die von Einschränkungen und von Mangel gekennzeichnet sind. Nun sind unsere Zeiten ja eher von Überfluss gekennzeichnet. Ist dann der Karneval wirklich noch so zeitgemäß?
Also unsere Zeit ist überhaupt nicht frei von Zwängen. Nur sind sie anders als früher. Früher waren es vor allen Dingen religiöse Zwänge, strenge Fastenzeiten, rigorose Moralgebote und so weiter. Das ist einfach ausgetauscht worden, zum Beispiel durch den Fitnesswahn, durch den Gesundheitswahn, durch Selbstoptimierungswahn. Also es gibt eine enorme Menge von gesellschaftlichen Zwängen. Und deshalb sind solche Zeit Oasen, sage ich jetzt mal, wo man sich einen Driss darum kümmert, wo man also zum Frühstück sich schon in den Arm nimmt, wildfremde Menschen in Kneipen sich einhaken. Auch da gilt wieder die kluge Zügelung, also wo ist die Grenze zur Übergriffigkeit, aber dass da sich wildfremde Menschen einhaken, schunkeln, singen, alle gesellschaftlichen Klassen aufgehoben werden. Es ist ja wirklich so, dass der Vorstandsvorsitzende als Drag Queen verkleidet sich mit einem Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin, die sich als Prinzessin oder als edler Prinz verkleidet, Arm in Arm, ja, trinken, sich zuprosten, singen, schunkeln. Und das ist unglaublich schön, wenn es begrenzt ist. Und wenn es schön und echt gefeiert wird, ist eine wunderbare Zeit. Ich sage als religiöser Mensch, das ist ein Vorgeschmack vom Himmel.
Nun sind Sie nicht nur Karnevalist, sondern Sie sind eben auch professionell, beruflich, religiöser Mensch. Sie sind katholischer Diakon.
Ja.
Das kommt einem vielleicht ein bisschen wie ein Widerspruch vor, ist es aber gar nicht, weil der Karneval und die Kirche, die haben ja ganz viel miteinander zu tun. Das fängt ja schon beim Kalender an.
Ja, ja, historisch. Also der rheinische Ausdruck Fastnacht, wo auch Fasching herkommt, Fastelovend, Fastenabend, Fastnacht, war ursprünglich die Nacht oder der Abend vor dem Beginn der Fastenzeit. Interessanterweise hat ein Papst, den die Römer aus Dankbarkeit Papa Carnevale nannten, das war Papst Martin V., 1417 bis 32 Papst, der hat diesen Abend ausgeweitet, der tollen Tage, bis zu dem Donnerstag vor der Fastennacht. Donnerstag konnte man anfangen, Straßenkarneval, ausgelassen sein, Grenzen sprengen. Der folgende Tag, Freitag, nicht, weil Freitag der Todestag Jesu ist, aber dann Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und dann kommt Aschermittwoch und alles ist vorbei und man beichtet seine Sünden und man holt sich das Aschenkreuz.
Dann kommt erst der Karneval, dann kommt die Fastenzeit und dann kommt Ostern, quasi die theologische Karnevalszeit, wo ja auch das freudige Ereignis gefeiert wird.
Absolut, also die Wurzeln des Karnevals sind ja in vorchristlicher Zeit. Das ist die Verabschiedung der Wintergeister. Das gibt es in allen Kulturen. Wenn der Frühling kommt, dann ein Jubel, dass die bösen Geister des Winters, wo ja die ganze Natur gestorben ist, plötzlich wieder aufersteht. Das haben die Menschen immer mit einem ausgelassenen Fest begrüßt. Und aus diesem, ich sage jetzt mal, heidnischen Frühlingsfest wurde dann in christlicher Zeit die Verabschiedung des Fleisches, also die Vorfastenzeit, um aber nichts anderes zu sein als ein Vorecho der eigentlichen Auferstehung. Also das ist ja der Sinn und der Kern aller gesunden Religion. Es gibt ein riesentragisches Missverständnis, dass Religion in seinem Glutkern, in seinem Innersten eine Moralinstanz sei. Religionen sind keine Moralverkündigungsinstanz, das gehört auch dazu. Aber das Wesen von Religion ist die Aussage im christlichen Sinne von Ostern, nämlich die Zusage: Du Mensch hast eine Seele und deine Seele ist kostbarer als das ganze Universum. Und weil deine Seele so einmalig kostbar ist, kann nichts sie zerstören, eben auch nicht der Tod. Das ist die befreiendste, die frohmachendste, die erlösendste Botschaft, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wie es Michelangelo so schön gesagt hat: Wenn wir sterben, gehen wir nicht ins Nichts, sondern wir wechseln nur die Räume. Diese Hoffnung, das verbindet alle Religionen, wenn sie gesund sind. Wenn Religionen nicht den Anspruch haben, wir sagen den Menschen, wie sie leben müssen. Oder noch schlimmer, wenn sie sich mit staatlicher Macht und überhaupt mit Macht verschwistert. Dann vergiftet sie. Wenn Religion aber erkennt, dass sie eine befreiende Botschaft hat, die sogar dich vom Tod befreit, also spirituell ist, dann macht sie gesund. Und da jedes unbeschwerte Feiern des Menschen auch eine momentane Besiegung des Todes ist, gehört das auch philosophisch, theologisch untrennbar zusammen.
Finden Sie diese befreiende Religiosität leichter auf der Kanzel oder leichter in der Bütt?
Das kann ich gar nicht trennen, weil ich hoffe, dass das die Menschen merken, dass meine innerste Überzeugung ist. Und wenn etwas authentisch ist, dann kommt es immer rüber. Ob du es in der Bütt machst oder ob du es auf der Kanzel machst, wobei historisch interessanterweise das Requisit der Bütt von der Kanzel kommt. Die Menschen im Mittelalter sahen den einzigen Redner ihres Lebens in der Kirche und der stand in so einer komischen halben Tonne eben der Kanzel. Und wenn sie Scheunenfest meinetwegen feierten, dann holte irgendein Spaßvogel eine Holzbütt, imitierte damit den Pastor und war dann eben ja auch ein Redner. Und das ist also hochinteressant, dass das selbst historisch schon miteinander verwoben war. Der Büttenredner war die Persiflage des Kanzelredners. So ist es entstanden.
Sie haben ja den Versuch gemacht, diese Verbindung von Humor und Glauben auch in Buchform der nachzugehen. Mhm. Unter dem Titel Lachen, Leiden, Lust am Leben und sagen dann darin, dass Glaube befreiend sein soll. Und das erkennt man eigentlich besser, wenn man eben auch das Dunkle und das Geheimnisvolle, das vielleicht auch Unverständliche zulässt. Also Ihre Lösung der sogenannten Theodizee-Frage, der Frage danach, warum Gott Leiden zulässt. Mhm. Ist das wirklich so einfach?
Wenn es einfach wäre, dann wäre ich der klügste Mensch der Welt. Es ist auch ein dunkles Rätsel. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, warum hat er sie nicht ohne Leid geschaffen? Da gibt es ja zunächst mal nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist er ein Monster, unterlassene Hilfeleistung, oder er kann es nicht, dann wäre er nicht Gott. Die einzige Hilfsantwort, aber wie gesagt, das ist nur eine Hilfsantwort. Ich kann die Sonne und das Licht nur schätzen, wenn ich die Dunkelheit der Nacht kenne. Ich kann die Erklimmung eines Berggipfels nur dann in voller Tiefe mit einem überströmenden Glücksgefühl erfahren und schätzen, wenn ich die Mühe des Aufstiegs auf den Berg auch erfahren habe, etc., etc. Der Gedanke ist allerdings auch nicht neu. Als erstes Leibniz, nachdem übrigens die Kekse benannt sind, weil beide aus Hannover kommen. Leibniz hat gesagt, es ist logisch, dass Gott die Welt erschaffen hat als bestmögliche aller Welten. Da er sie mit Leid geschaffen hat, muss auch das Leid einen Sinn haben, sonst gäbe es nicht. Nur das Tragische ist, wir verstehen es nicht. Ich hoffe, dass ich es verstehen kann, wenn ich, um mit Michelangelo zu sprechen, die Räume gewechselt habe. In dieser Welt können wir die Frage nicht beantworten.
Wie weit hat diese Verbindung von Leid und von Erlösung, von Glück, von Humor Ihnen geholfen, als Sie selber an Depressionen erkrankt sind? Sie haben darüber ja sehr offen gesprochen, auch ein Buch darüber geschrieben, ja. Deswegen frage ich Sie danach.
Ja, das ist gut, dazu fragen, denn das ist so meine kleine Aufgabe, überall zu erzählen, mit das Schlimmste bei dieser Volkskrankheit, Depression, über 5 Millionen Menschen allein in Deutschland leiden darunter. Mit das Schlimmste daran ist, dass es immer noch unter einem Mehltau der Scham behandelt wird. Und Depressionen lassen sich sehr, sehr gut behandeln. Man muss eben nur den Schritt tun, in Fachhände sich zu begeben. Das heißt, wenn die Depression schwer ist, ich hatte sie übrigens von Kindheit an, immer in Schüben, in eine gute psychiatrische Klinik. Das ist eine Oase im Meer der Angst. Und alle, die das jetzt hören, machen Sie den Schritt und gehen in eine gute psychiatrische Klinik. Und dann werden Sie sehen, wie gut man das behandeln kann. In der Depression hilft ja auch kein Glaube, sonst hättest du keine Depression. Ja. Aber ich habe erstmal nie aufgehört zu glauben. Ich habe immer gebetet, auch wenn es null genutzt hat. Aber ich habe natürlich im Nachhinein erkannt, dass die Perspektive, die dich aus der Depression holt, nämlich über den Dingen zu stehen, identisch ist mit der religiösen Perspektive, der österlichen Perspektive.
Über den Dingen stehen heißt aber nicht, dass Ihnen die Dinge egal sind.
Nein, es gibt ja mehrere Formen von über den Dingen stehen. Einmal oberflächlich, das ist kein Ziel, das ist verantwortungslos. Es gibt noch eine schlimmere Form von über den Dingen stehen, das ist Arroganz. Und das ist sowas von erbärmlich. Dann steht man auch über den Dingen, aber, schöner Satz, wer sich für die kleinen Dinge zu groß vorkommt, ist für die großen zu klein. Aber Arroganz ist was Erbärmliches. Aber es gibt eine Perspektive über den Dingen und die ist ja mit Liebe. Unvergesslich hat es das Heinz Rühmann gesagt als Pater Braun. Humor ist eine Erfahrungsform der Religion. Nur wer über den Dingen steht, kann sie belächeln. Also Religion, wenn sie gesund ist, ganz wichtig. Keine fanatische, keine Machtreligion. Wenn Religion vernünftig und wenn sie gesund ist, hat sie die radikalste Perspektive über den Dingen, nämlich was kann uns letztlich passieren. Wir werden die Räume wechseln, wir werden die, die wir lieb gehabt haben, wiedersehen. Das ist die radikalste Perspektive über den Dingen und Humor ist immer über den Dingen. Deshalb wird er von Diktatoren auch immer verfolgt. Das können die nicht leiden, dass man über den Dingen steht.
Wenn Sie sagen, der Glauben hilft bei Depressionen nicht, hilft der Humor bei Depressionen?
Den hat man ja auch nicht. Das ist ja ein Symptom von Depression. Du kannst nicht mehr lachen, überhaupt nicht mehr. Martin Luther, der auch schwer Depressionsschübe hatte, nannte es Satansbad. Das ist sehr gut ausgedrückt. Es ist, als würde ein Dämon dich in eine trübe Pest und Schwefelbrühe runterdrücken. Und dann kriegst du nichts mehr mit. Du kriegst keine Freude mehr mit. Du kriegst kein Lachen mehr mit. Du kriegst gar nichts mehr. Du kriegst auch nicht die wohlmeinenden Zusprüche der Menschen mit, die dich lieb haben, die dir sagen, guck doch mal, du hast es doch gut. Das kriegst du überhaupt nicht mit.
Sie haben Ihren Weg aus der Depression gefunden, sind auch in dieser Karnevalssaison unterwegs.
Ja, aber nach dem Ratschlag meines Arztes, Depression, ist auch eine wichtige Information, hat in unserem Breitengraden zu über 90% mit Veranlagung zu tun. Das ist eine Stoffwechselstörung. Und wenn man weiß, dass man so veranlagt ist, muss man sich hüten, sich zu sehr unter psychischen Druck zu stellen. Ich hatte in meiner Hauptkarnevalszeit immer so um 250 bis 300 Auftritte. Und das geht, wenn man so veranlagt ist, auf Dauer nicht gut. Und dann hat mein Arzt gesagt, gehen Sie in den Hauptberuf Diakon wieder zurück, lassen Sie den Hardcore-Karneval sausen, gehen Sie aber trotzdem weiter auf die Bühne, aber im Gedämpften, in Gebremsten, in ruhigerer Form. Jetzt mache ich nicht mehr 250 Auftritte, sondern 25. Geh weiter auf die Bühne im Kabarett, so ein- bis zweimal in der Woche. Und das ist wunderbar.
Gibt es in dieser Saison einen Scherz, auf den Sie besonders stolz sind?
Also man selber macht die Scherzen in den wenigsten Fällen, sondern Witze sind ja nicht geschützt, die wandern rum und die darf man sich benutzen. Also einen längeren Witz, die Frau Schmitz, alte Frau Schmitz, kommt in den Beichtstuhl und beichtet Folgendes. Im letzten Kriegsjahr habe ich einen jungen französischen Soldaten im Keller versteckt. Sagt der Pastor, hören Sie mal, ist doch keine Sünde. Doch, sagt sie, ich muss es beichten. Ich hatte ihm eine Bedingung gestellt. Dafür, dass ich ihn nicht verrate, muss er mich zweimal in der Woche im Bett besuchen. Ach, sagt der Pastor, hören Sie mal, da müssen Sie nicht beichten. Das ist so lang her. Außerdem, unser neuer Papst sagt immer, erst kommt die Liebe und dann kommt die Moral. Müssen Sie nicht beichten, sagt die Frau Schmitz. Doch. Ja, warum denn? Also, ich bin jetzt 91. Er ist 86 und ich habe ihm noch nicht erzählt, dass der Krieg vorbei ist. Doof, aber schön.
Doof, aber schön. Das gilt für viele Witze. Ich wollte eigentlich mit Ihnen nicht über Missbrauch sprechen, aber trotzdem noch die Frage, ist das ein Thema, über das man Witze machen kann? In der katholischen Kirche, als Vertreter der katholischen Kirche?
Da begehe ich mich auf Eis, weil da sagt dann jeder, hör mal, du repräsentierst diesen Laden und wenn du jetzt dich über den Laden lustig machst, mit anklagendem Ton, und man kann das nur mit anklagendem Ton, sich dazu äußern, das glaubt ja doch kein Mensch und deshalb lasse ich das.
Karneval, Humor und Glaube. Wie das zusammengeht, darüber habe ich mit Willibert Pauls gesprochen. Sein Buch Lachen, Leiden, Lust am Leben, die befreiende Kraft der Religion, ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen, hat 224 Seiten und kostet 20 Euro. Wenn man über Karneval redet, hat man, gerade wenn man wie ich aus einer Gegend kommt, die mit Karnevalsfern wahrscheinlich noch milde umschrieben ist, eher die Karnevalshochburgen vor Augen. Große Städte, gern am Rhein, riesige Umzüge, hunderttausende Narren. Aber natürlich gibt's den Karneval auch auf dem Dorf. Und da ist er oft viel mehr als nur eine Zeit zum Feiern. Der Karneval hält das Dorf und vor allem die Dorfgemeinschaft zusammen. Und das ist in Zeiten von Abwanderung und Überalterung ein entscheidender Faktor. Zum Beispiel im Kreis Höxter am Ostrand von Nordrhein-Westfalen. 2030 werden nach einer Berechnung der Kreisverwaltung hier 6 von 10 Einwohnern das Rentenalter erreicht haben. Deutlich mehr als im Landesdurchschnitt. Nicht so allerdings im Tausendseelendorf Ofenhausen. Warum das so ist, das hat Robert B. Fischmann beim Karneval und in der katholischen Kirche erfahren.
Gute Laune Gottesdienst in der Dorfkirche im ostwestfälischen Ofenhausen. Die Kirche ist fast voll. Die Tausendseelengemeinde zwischen den grünen, dünn besiedelten Hügeln des Weserberglands feiert alle 10 Jahre ihren großen Karneval. Nun ist es wieder soweit. An den Wochenenden und nach Feierabend haben die Ofenhausener in den letzten Wochen ihre Wagen für den großen Karnevalsumzug gebaut.
Wir führen den Zug ja nur alle 10 Jahre durch und da sammeln sich die Leute auch wieder Ideen, da man mit Herzblut wieder dran geht und nicht einfach nur ein paar Latten zusammennagelt, um einen Umzug zu starten, sondern da ist wirklich Herzblut drin und dann ist dann auch entsprechend sowas, dass man mit viel Arbeitseinsatz schöne Wagen zaubern will.
Erzählt Klaus Hasenbein, der den Prinzenwagen entworfen hat. Nach dem Karnevalsgottesdienst trifft man sich zum Frühschoppen im Pfarrgemeindehaus gegenüber der Kirche. Die mehr als 10 Vereine im Dorf haben keine Nachwuchssorgen. Die jungen Leute machen mit. Die 18-jährige Maria tanzt in der großen Prinzengarde des Karnevalsvereins.
Es macht einfach mega Spaß, der Teamzusammenhalt, die Stimmung. Seit dem Kindergarten stehen wir alle auf der Bühne. Dadurch, dass Ofenhausen halt einen eigenen Kindergarten hat, wird man da so mit reingezogen. Und es ist einfach super, ne? Man fängt halt von klein auf direkt an.
Das Leben in Ofenhausen findet sie überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil.
Wir haben hier die Feuerwehr, wir haben den Karnevalsverein, wir haben hier Leichtathletikgruppen, Wir haben Vorlesungen, wir haben hier die Caritas, die noch was mitmacht, wo auch die Jugend sich mit dran beteiligen kann. Hier ist immer was los und jeder kennt jeden und das ist doch das Schönste eigentlich hier. Ich bleibe auf jeden Fall hier.
Und hier bleiben ist für die Jugendlichen in Ofenhausen eine echte Option. Rund 20 Firmen, zumeist kleine Handwerksbetriebe, bieten in Ofenhausen und Umgebung rund 150 Arbeitsplätze. Das Dorf lebt, weil sich so viele Menschen für die Gemeinschaft engagieren. Hans-Werner Gorzolka zum Beispiel ist ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger und arbeitet im Kirchenvorstand mit.
Und dieser Karnevalsgottesdienst heute Morgen war ein gutes Beispiel dafür. Die Kirche war gut gefüllt und das war ein gutes Zeichen, dass die Menschen sich eben für derartige Dinge auch begeistern lassen.
Der 65-Jährige hat gemeinsam mit einigen Mitstreitern das Projekt Smart Countryside nach Ofenhausen geholt.
Da haben wir es geschafft, eben in der Symbiose Kirche mit Caritas 15 bis 20 Dorf-Digitalexperten auf die Reise zu schicken.
Ehrenamtliche aus dem Dorf lassen sich an der Volkshochschule des Kreises Höxter zu Digitalexperten ausbilden. Anschließend geben sie ihr Wissen an die anderen Dorfbewohner weiter, schulen sie an Computern und Tablets, die das öffentlich geförderte Projekt zur Verfügung stellt.
Das ist das eine. Wir sind auch sehr aktiv, was unsere Dorfmitte hier angeht. Wir wollen ja aus unserem Fahrgarten noch einen wirklichen Generationentreff machen. Am Ende des Tages möchten wir einen Pilgertreff, einen Generationentreff haben. Wir möchten einen Kräutergarten haben, vielleicht auch einen Garten, den man selber pflegen kann.
Auch die Kirchengemeinde lebt vom Engagement ihrer Mitglieder. In Ofenhausen ist sie Teil des Dorflebens. Die Kirche bringt die Menschen in Ofenhausen zusammen und schafft Räume für Begegnungen.
Allein die Nutzung des Pfarrheimes, wo Blaskapellen üben, wo sich Kirchenvorstand trifft, wo sich der Ortschaftsrat trifft, wo Wahllokal ist, wo Blutspendedienste laufen, wo Strickfrauen sind, wo Bibelkreis und Liturgiekreis tagen. Ganz wichtig ist eben für Dorfentwicklung, dass sich Leute angezogen fühlen und sich zu irgendwelchen Veranstaltungen treffen können. Und wenn wir das anbieten können, dann haben wir als Kirche viel, viel gewonnen und wir sind dann auch ein Stück weit weg von der reinen Kirche, die nur sich auf Gottesdienste beschränkt, sondern wir sind als Kirche mitten im Leben.
Am Dorfrand verkauft die katholische Kirche 15 Baugrundstücke, den Quadratmeter für nur 22 Euro. Die Nachfrage ist groß. Eine Familie aus Düsseldorf baut dort zurzeit. Wenn Ofenhausen demnächst ans Glasfasernetz angeschlossen ist, kann der Mann von zu Hause aus arbeiten. Die Kirche, sagt Gorzolka, muss den Menschen auch etwas geben. Bernward Mutter, im Hauptberuf Lehrer, engagiert sich im Pfarrgemeinderat. Er lobt die enge Zusammenarbeit mit Kirchenvorstand und Pastor. Er will vor allem den Jugendlichen im Dorf etwas bieten.
Kirche ist überall da, wo sich Menschen treffen, wo Gemeinschaft erfahren wird. Bei uns ist die Sternsinger-Aktion im Pastoralverbund eine sehr, sehr starke Truppe, die wir ansprechen. Wir können die Kinder begeistern für das Projekt. Wir wollen nicht nur Erwartungen haben, sondern wir geben auch wieder was zurück. Wir machen mit den Kindern auch wieder ein Programm.
Auch Pastor Tobias Spittmann schwärmt von der Aufbruchsstimmung im Dorf.
Und wir merken auch, dass die jungen Familien gerne wiederkommen, weil sie hier Heimat erleben und merken, dass bei der Vielfalt, die die Welt bietet, hier ein System ist, was sie trägt, wo sie die Kinder laufen lassen können, ohne Sorgen haben zu müssen, weil man sich kennt. Wir haben eine steigende Zahl an Taufen auch in der Gemeinde. Das ist ein Aufbruch im Augenblick da. Sie wollen wirklich stark sein, sie wollen ihren Ort lebendig halten.
Warum im westfälischen Ofenhausen nicht nur die Kirche, sondern auch die Leute im Dorf bleiben und was der Karneval damit zu tun hat, danach hat Robert B. Fischmann gefragt. Ein beliebtes Karnevalskostüm ist ja die Hexe mit großem Hut und falscher Warze. Aber das ist ein Karnevalsklischee oder auch eines aus Kinderbüchern und Horrorfilmen. Warzen, Besen und ein brodelnder Kessel. Doch Hexen gibt es auch in echt und ihr Leben hat so gar nichts mit diesen Bildern zu tun. Unser Reporter Arndt Peltner lebt in der San Francisco Bay Area. Und da sind ziemlich viele weibliche und auch männliche Hexen, quasi seine Nachbarn, hat er erfahren.
Ein unscheinbares Haus mit einer Ladenfront in einer Seitenstraße von Albany, einer Kleinstadt in unmittelbarer Nähe der Universitätsstadt Berkeley. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier eine Bibliothek der etwas anderen Art befindet. Die Addisonton Research Library, eine Bücherei des Paganismus.
My name's Don Frew. I'm a Wiccan priest.
I'm Anna Korn. I'm the priestess of a Gardnerian coven here in Berkeley, California.
Nach etlichen Kontaktversuchen mit dem Covenant of the Goddess, einem Hexenbund und einem ausführlichen Telefoninterview stimmten Don Frew und Anna Korn einem Treffen zu. Sie wirken auf den ersten Blick wie Althippies. Dawn und Anna nehmen sich Zeit, um über Wicca, eine noch relativ junge Mysterienreligion, verwurzelt in einer naturverbundenen Spiritualität und das Hexentum zu sprechen.
Der Covenant of the Goddess ist ein Netzwerk von Hexen. Es ist keine Kirche. Gegründet wurde es 1975, um Hexen dieselben religiösen Rechte und Sicherheiten einzuräumen wie anderen Religionsgemeinschaften. Dieser Hexenverbund hat sich von Kalifornien aus in den gesamten Vereinigten Staaten ausgebreitet.
Die San Francisco Bay Area ist ein Zentrum dieser spirituellen Bewegung in den USA. Der liberale Geist, die damals noch billigen Mieten, der politische Aktionismus zog viele in den 1960er und 1970er Jahren ans Golden Gate. Hier lebten, hier arbeiteten sie und trafen Gleichgesinnte. Mit der erstarkenden Frauenbewegung in Berkeley, Oakland und San Francisco entwickelte sich auch die Suche nach der Weiblichkeit im Glauben. Man fand sie in der Natur, der Umwelt, der Mutter Erde, wie der 58-jährige Hexer Don Frew erklärt.
It means I have a view of the world in which the divine manifests.
Es bedeutet, dass ich daran glaube, dass sich das Göttliche in und durch die natürliche Welt manifestiert. Ja, es gibt eine übernatürliche Gottheit, jenes Konzept, aber ich fühle mich mit einem Baum verbunden, mit der Sonne über uns, mit diesem Tisch hier. All das drückt das Göttliche aus. Und ich versuche, mein Leben in Harmonie darauf auszurichten, meine Rituale darauf abzustimmen, mit den Gesichtern des Mondes, mit den Jahreszeiten, mit dem Lauf des Lebens. Das alles ist der Weg hin zu einem harmonischen Leben.
Those are all ways to live a harmonious life.
Let it begin now.
Nur wenige Meilen von der Pagan-Bücherei entfernt liegt Richmond. In einem alten Fabrikgebäude, direkt an der San Francisco Bay gelegen, treffen sich an einem Samstagabend mehrere hundert Hexen und Gläubige des Paganismus zu einem Spiral Dance, einem Gruppentanz, der Gemeinschaft und Wiedergeburt ausdrücken soll.
My name is Star Hawk and I am a writer, an activist, a priestess of the goddess, a ritual maker and a witch, yeah.
Starhawk ist die Organisatorin dieses Treffens. Sie ist eine ältere Frau und die wohl bekannteste Hexe in den USA. Sie hat unzählige Bücher über den Wicca-Glauben und die Wiedergeburt des Hexentums geschrieben. Man kennt sie hier. Bevor wir ein ruhiges Plätzchen für ein Interview finden, umarmen etliche Frauen und Männer die 67-Jährige, wechseln ein paar Worte mit ihr.
To be a witch means someone who's committed to the old earth-based traditions.
Eine Hexe zu sein bedeutet, sich den alten, in der Natur basierenden Traditionen aus Europa und dem Nahen Osten zu verpflichten. Sie gründen sich in dem Glauben, dass die Erde heilig ist, dass jeder von uns heilig ist und den göttlichen Geist verkörpert, der in allem lebt. Und es greift auf die alten Traditionen der Kräuterkunde und der Verbindung zur Natur zurück.
Starhawk schreibt unter anderem auch für die Religionsbeilage der Washington Post, ist Kommentatorin auf mehreren einschlägigen Online-Plattformen und vielgebuchte Rednerin in den USA und Europa.
Einige Leute bezeichnen sich selbst lieber nicht als Hexe. Ich laufe auch nicht mit einem Schild herum, auf dem steht, hallo, ich bin eine Hexe. Aber für mich ist es wichtig, dieses Wort zurückzufordern, denn damit konfrontiert man die gesamte Geschichte, wofür dieses Wort steht, nämlich für die Idee einer Frau als Heilerin, einer mächtigen Frau, die auf einmal als gefährlich und angsterregend gesehen wurde. Wenn wir uns dem stellen, dann gehen wir dagegen an, dann beginnen wir mit einem Wandel tief verborgener Annahmen in unserer Kultur, die für mich die Ungleichheit der Geschlechter bestärkt.
Als es draußen dunkel wird, beginnt in dem alten Fabrikgebäude die Zeremonie. Über Lautsprecher wird bekannt gegeben, dass ein deutscher Radiojournalist anwesend ist, der aber niemanden in seinen Aufnahmen identifizieren wird. Hexen wollen nicht erkannt werden. In einem riesigen Kreis sitzen etwa 600 Menschen zusammen und 80% davon Frauen. Sie singen, lachen, weinen gemeinsam. Die Namen von Verstorbenen werden vorgetragen. Reden und Gesang folgen und dann beginnt der eigentliche Spiral Dance. Zwei endlos wirkende Menschenschlangen bewegen sich im Kreis und kommen sich dabei näher. Eine positive Energie macht sich in der Halle breit. Die Community lebt auf und rückt zusammen. In den USA leben nach Starhawks Aussagen etwa 3 bis 4 Millionen Menschen, die sich selbst als Hexen sehen, die dem Wicca-Glauben angehören. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht. Doch eins wird an diesem Abend in Richmond deutlich. Die San Francisco Bay Area ist ein Zentrum von Wicca, Hexen, dem Glauben an die Natur und an die Weiblichkeit in der Religion.
Let's end this on a lighter note. Do you have a broom at home?
I have many.
Wie viele Besen sie eigentlich habe, wollte Arne Peltner noch von der Hexe Starhawk wissen. Och, viele ist die Antwort. Und damit geht Religion für diese Woche zu Ende. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Ihnen einen schönen Tag.